Ja, guten Morgen. Ihr und wir alle, wir sind ja mitten in der Passionszeit. In dieser Zeit, wo wir das Leiden Christi anschauen oder bedenken. Nicht damit wir in Traurigkeit versinken, sondern damit wir immer tiefer verstehen, wie groß seine Liebe ist, was er für uns getan hat und mit welch einer Liebe und Hingabe an uns Menschen er uns durch unser Leben führt. Ich glaube, wir brauchen das immer wieder, dass wir uns neu vergewissern, so stark ist Jesu Liebe. So ernst meinte er das, als er auf die Erde kam, um mich zu erlösen. Das ist ein fester Grund. Ich kann darauf stehen. Ich finde es so gut, dass das Kirchenjahr in jedem Jahr uns neu dieses Fundament unseres Glaubens vor Augen malt. Jesu Menschwerdung am Weihnachten, aber auch Karfreitag, sein Sterben und seine Auferstehung. Die Predigt, die ich heute halten möchte, ist auch eine Passionspredigt. Es geht da um das Leiden Jesu. Und mein Wunsch ist, dass sie uns vor Augen führt, wofür wir ihn anbeten können. Dass über das Leiden wir die Größe Jesu sehen und uns das neu gewiss wird. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, eigentlich predige ich gar nicht so gerne über Leiden. Ich predige lieber über Freude. Und vielleicht höre ich auch gar nicht so gern so viel über Leiden, sondern lieber über Freude. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Manchmal hat man auch das Gefühl, oh Passion, das ist die Zeit so, da muss ich traurig sein, da muss ich ganz melancholisch gucken. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt melancholisch gucken, dann entspannt eure Gesichtsmuskeln, ihr müsst das nicht. Ich glaube aber, dass wir Menschen im tiefsten den Wunsch haben, wirklich ein Leben ohne Leiden zu führen. Nur wir wissen, es geht nicht auf dieser Erde. Das Leben ohne Leiden erwartet uns bei Gott in der Ewigkeit, im Himmel, in Gottes neuer Welt, wenn sie so ganz da sein wird. Und solange wir auf dieser Erde sind, gibt es immer noch Leiden. Das größte Leiden, das es geben kann, ist allerdings, wenn ich einmal in der Ewigkeit nicht bei Gott sein werde. Und damit uns genau das erspart bleibt, hat Jesus so viel gelitten am Tod, am Kreuz und uns dadurch auch den Weg in eine neue Freude, in eine Gewissheit, in einen Frieden schon jetzt in dieser Welt mit ihrer Freude und ihrem Leid eröffnet. Jesus ist eigentlich jemand, der ja diesen Gegensatz in unser Leben gebracht hat, der gesagt hat, ja, da ist Leid, aber wenn ihr hindurchgeht, kommt wirklich die Freude. Und in dieser Predigt geht es auch um solche Gegensätze, nicht nur um Leid, sondern auch um Freude. Und es geht auch darum, dass Jesus so großzügig ist, dass er ganz viel uns wegnehmen will und was anderes dafür geben. Leid wegnehmen und Freude schenken. Hoffnungslosigkeit wegnehmen und Perspektive geben. Er tauscht so vieles mit uns, deswegen habe ich diese Predigt überschrieben, der große Tausch. Ich möchte dabei einige Verse lesen aus dem Markus-Evangelium, sind ziemlich viele Verse. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Ich möchte das allerdings so machen, dass ich das in zwei Portionen lese und dann etwas dazu sage. Immer unter dieser Überschrift, der große Tausch. Das erste ist Markus 14, später geht es dann noch zu Markus 15. Markus 14, Vers 43 bis 52. Da geht es nämlich um die Gefangennahme Jesu. Vorher war Jesus im Garten Gethsemane, hat da ja gekämpft, hat sozusagen mit sich und seiner Angst gekämpft, hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dass das jetzt nicht so geschehen muss, er wusste ja, was kommen würde, dann mach, dass es anders geht, aber dein Wille geschehe. Und er hatte dann dieses Ja zu dem Weg ans Kreuz und war wieder stark im Geist und konnte ganz ruhig da hingehen. Und jetzt geschieht Folgendes, ab Markus 14, Vers 43. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter, das ist Judas, hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er, und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus aber sagte zu den Männern, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Der große Tausch, habe ich eben gesagt, eine Vertauschung der Rollen. Und ich will auch schon mal sagen, wo ich hier so sehe, wie sich was vertauscht. Nämlich der Freund, der Jünger Judas, der Jesus nachgefolgt war, der wird vom Anhänger und Nachfolger zum Verräter. Und der Unschuldige, Jesus, gilt auf einmal als Verbrecher. Was ist da eigentlich los? Was ist los in diesem Absatz? Was passiert überhaupt? Ich habe schon gesagt, Jesus kam aus Gethsemane, er hatte den Gebetskampf gekämpft und war bereit zu sterben. Da kommt also Vers 43 Judas, aber Judas kommt nicht allein. Er hatte mit diesen Obersten der Juden etwas ausgemacht. Er hatte nämlich ausgemacht, dass er sie zu Jesus führen wollte und dass diese Männer dann Jesus gefangen nehmen könnten. Wenn es euch so geht wie mir, dann habt ihr euch irgendwann mal gefragt oder fragt euch gerade, warum das eigentlich? Warum war das so schwer, Jesus gefangen zu nehmen? Der war doch immer da, den konnte man tagsüber doch leicht greifen. Warum musste Judas die Männer zu Jesus führen? Wussten die denn nicht, wie der aussah? Die Obersten der Juden, die hatten sich doch oft genug mit ihm gestritten. Die wussten doch, wer Jesus war. Was ist da eigentlich los? Warum diese Nacht- und Nebelaktion? Warum geht es nicht am helllichten Tag? Das ging deswegen nicht am helllichten Tag, weil es hier nicht ganz mit rechten Dingen zuging. Das ging deswegen nicht, weil das, was da geschehen ist, möglichst kein Aufsehen erregen sollte. In Vers 1 und 2, auch von Markus 14, heißt es nämlich, es waren nur noch 2 Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Am Passafest waren ganz, ganz viele Pilger in Jerusalem und Jesus war bekannt, jeder wusste sozusagen, wie er aussah. Aber da war eine Menge von Volk und einige sagten zu Jesus immer noch, das ist der König, der Jesus war ja eine knappe Woche vor als König eingezogen in Jerusalem. Jesus erregte das Aufsehen der Leute, an Jesus schieden sich auch die Geister und die Obersten, das war klar, sie wollten ihn wegschaffen. Aber was macht man mit einer Volksmenge, die immer irgendwie spontan reagieren kann, wo man nicht so genau weiß, was los ist und die man ruhig halten wollte? Ja, kein Aufstand. Man macht es so an dieser Volksmenge vorbei, im Geheim, im Dunkeln. Und wie findet man jemanden in der Nacht inmitten einer Stadt, die von Fremden, die von Pilgern überquillt? In Gethsemane, wo Jesus gebetet hatte, da waren auch Nachtquartiere der Festpilger. Wo unter diesen vielen Tausend war Jesus? Man brauchte jemanden, der mit ihm vertraut war, der seine Gewohnheiten kannte, der wusste, wo er sich gerne aufhielt, wo er betete, wo er sich nachts hinlegte. Hätte man da so eine große Razzia gemacht durch die ganzen Pilger, hätte eine enorme Unruhe gehabt. Und da kam Judas wie gerufen. Judas war vertraut mit Jesus. Judas kannte die Gewohnheiten von Jesus. Er kannte seinen Rückzugsort, er kannte seinen Gebetsort, er kannte den Zeitplan, er wusste, was Jesus vorhatte. Und so weiß er, wo Jesus hingeht und er küsst ihn. Das ist eine normale Geste, das gehörte sich für einen Schüler gegenüber seinem Meister. Aber Judas nutzt das zum Verrat. Könnt ihr euch das Leiden Jesu nur so ein kleines Stück vorstellen? Dann nutzt jemand die Vertrautheit aus. Da hat Jesus den Judas mit den anderen Jüngern tief in sein Leben schauen lassen. Der sollte sein Leben studieren und davon lernen. Und auf einmal nutzt er alles Wissen über seine Gebetszeiten, über Jesu Gebet, über Jesus Rückzugsorte, über Jesu Gewohnheiten, über die Stille, die Jesus sucht. Auf einmal nutzt er das alles aus und wendet es gegen Jesus, sodass es dem Anhänger der Verräter wird. Auch da ein großer Tausch, aus dem Anhänger wird der Verräter, aber Jesus trägt das und er wusste, dass das so kommen würde. Judas ist schon eine seltsame Gestalt. Warum hat er das alles gemacht? Es könnte sein, so versucht man zu erklären, Judas war enttäuscht von Jesus. Vielleicht war Judas ein Freiheitskämpfer gegen die Römer. Und Jesus hätte so viele Möglichkeiten gehabt, mal so richtig dreinzuschlagen und Israel politisch zu befreien. Er hat es nicht gemacht. Wollte Judas Jesus jetzt zwingen, wenn Jesus in so einer prekären Lage ist, alle ihn an den Kragen wollen, dann muss er doch mal zeigen, was er kann? Mag sein. Aber es gab schon andere Ansätze bei Judas. Bei Johannes lesen wir, als eine Frau Jesus mit teurem Salböl salbte, dass Judas sich darüber mokierte. Dachte, ich mal verkaufen können, den Arm geben können. Aber er sagte das nicht, weil er um die Armen besorgt war, heißt es da, sondern weil er die Kasse hatte und Sachen beiseite schaffte für sich selbst. Da war irgendwo in das Leben dieses Jüngers war etwas reingekommen, was sich von Jesus abgewendet hat. Vielleicht war das eine Enttäuschung, vielleicht war das Eigennutz, vielleicht war das Egoismus, vielleicht war das Habgier und nachher hat sich das so ausgewirkt. Ich sage das nicht, um uns Angst zu machen. Ich glaube nicht, dass jeder, der irgendwo egoistisch ist, nachher Jesus verrät. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, hier sind Dinge geschehen, dass ein Mann sein Herz nicht mehr ganz bei Jesus hatte. Und dann ging der Weg weiter weg. Aber Jesus hat uns erlöst und ich durch dieses Leiden gegangen, damit jeder, der sagt, ich habe das Gefühl, mein Herz ist nicht ganz bei Jesus, nicht in Angst versinkt, aber sagt, Jesus, ich möchte, dass mein Herz wieder ganz bei dir ist. Ich möchte dir nicht irgendwo in den Rücken fallen. Ich möchte nicht irgendwo jemand sein, der all das Gute wegwischt, was ich mit dir erlebt habe. Ich möchte nicht jemand sein, der mal vertraut war mit dir und dann 3 oder 10 Schritte zurückgegangen ist, sondern ich möchte jemand sein, der ganz und gar hinter dir hergeht. Und ich glaube, so ein Text ist auch immer eine Gelegenheit, das neu festzumachen. Jesus, da soll nichts kommen zwischen mir und dich. Ein Kommentator hat einmal gesagt, sobald Gott seinen Sohn zur Rettung der Welt ins Gericht geht, kommen und können die Jünger nicht mehr mit. Das steht hier auch. Das heißt nämlich im Vers 15, dass alle ihn im Stich ließen und flohen. Manchmal handelt Gott so, dass wir ihn nicht verstehen. Und dann ist es so gut zu sagen, ich will mich jetzt davon nicht irritieren lassen, sondern ich gehe trotzdem hinter der her. Und wer hinter ihm hergeht, wird sehen, wie Gott manchmal schon nach kurzer Zeit die Dinge wendet und eine neue Perspektive da ist. Also der große Tausch, der Jünger wird zum Verräter und der Unschuldige gilt als Verbrecher. Und vielleicht kann man auch sagen, die Nachfolger, also die, die eigentlich in Jesu Fußstapfen hinter ihm hergehen sollen, wenden sich um und gehen weg. Na, bis auf einen, nicht? So ein junger Mann, Vers 51, der folgte Jesus, ein leinenes Gewand, ein Gewand aus Leinen auf dem nackten Leib. Dann will man ihn greifen, er kriegt die Angst und lässt dann das Gewand fallen und flieht nackt. Man weiß ehrlich nicht so genau, wer das ist. Da gibt es so ganz, ganz spezielle Theorien auch. Also eine Theorie, die ich schon in meiner Schulzeit gehört habe, im Religionsunterricht. Also an manche Dinge erinnert man sich ja noch aus dem Religionsunterricht. Und daran erinnere ich mich noch, war, dass mein Religionslehrer sagte, man überlegt, ob dieser junge Mann vielleicht der Markus war, der das Evangelium geschrieben hat. Und der so ganz verdeckt dadurch sagen wollte, ich weiß, dass das stimmt, ich war auch dabei. Ich bin dann zwar geflohen, ich wollte nur mal so gucken, habe schnell was übergeworfen, aber ich kann bestätigen, das stimmt. Selbst wenn er das nicht war. Viele können bestätigen, das stimmt, Jesus hat gelitten, er ist durch all das gegangen, er hat die Rollen getauscht. Viele wussten es, weil sie es gesehen hatten, damals vor gut 2000 Jahren. Und alle, die Jesus kennen, wissen es im Herzen durch den Heiligen Geist, das stimmt, er hat das auf sich genommen für mich. Meine Frage an uns ist, kommen wir mit bei diesem großen Tausch? Ich habe das schon gesagt. Kommen wir mit Jesus, wenn auch unser Verständnis für ihn und das, was er getan hat für uns und in unserem Leben, an die Grenzen kommt? Kommen wir mit, bleiben wir bei Jesus, wenn es uns scheinbar an den Kragen geht? Oder ziehen wir irgendwo eine Grenze und sagen, Herr, hier verstehe ich dich nicht mehr, hier ist zu viel Leid, hier mache ich kehrt. Ich glaube, dass Jesus uns ganz viel Mut machen will, mit ihm weiterzugehen und dann zu sehen, wie er Dinge wendet. Lass uns mal weitergehen nach Markus 15, da ist nochmal von so einem Tausch die Rede. Markus 15, das ist Vers 1 bis 15. Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat, die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Jesus fragte ihn, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst das aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen? Fragte er. Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemand zu begnadigen, fragte er sie, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von neuem an die Menge Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt, wollte er wissen. Lass ihn kreuzigen, schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter, lass ihn kreuzigen. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Auch hier ein großer Tausch. Der König Jesus gibt sich gefangen und der Schuldige, vielleicht der Mörder, geht frei aus. Jesus stand jetzt vor Pilatus und Pilatus brauchte politische Gründe, um Jesus zu verteidigen. Was für die Juden so schwer war, Jesus macht sich zu Gott, das zog bei Pilatus nicht. Das galt nicht für die Römer, für die Besatzungsmacht. Und deswegen vernimmt er den Angeklagten Jesus jetzt und sagt doch gleich den Anklagepunkt, bist du der König der Juden? König der Juden, das weckte dann das Interesse der Römer, denn die Juden hatten kein Recht, Könige einzusetzen. Das musste über die Römer geschehen. Und wenn das jetzt ein neuer König war, dann war das Hochverrat. Verrat am römischen Staat. Und Pilatus hatte das erlebt, die Römer hatten das erlebt. Es gab immer wieder so neue Messias in Jerusalem, so Rebellenkönige. Das kannte er also schon. War Jesus nur einer in der Reihe? Pilatus hat schnell gemerkt, Jesus passt nicht in die Reihe. Jesus behauptet nichts von sich, er setzt nichts durch. Er sagt auch nicht, ich bin der König. Erst als Pilatus fragt, sagt er, du sagst es. Jesus ist der, der auf Selbstverteidigung verzichtet. An diesem Punkt verzichtet er. Er hätte das können. Er hätte die besseren Argumente gehabt. Er hätte die in die Schranken weisen können. Er hat oft genug den Pharisäern gezeigt, dass er die besseren Argumente hat. Aber Jesus hat gewusst, hier ist nicht mehr die Zeit für die Argumente. Hier ist die Zeit, um sich auszuliefern, damit sein Werk der Erlösung wirklich ans Ziel kommt. Der König wird zum Ausgelieferten und der auftrumpfen könnte, schweigt. Und dann ist da noch dieser Barabbas, ein Aufständiger, der in einen Aufstand verwickelt war, bei dem ein Mord geschah. Was macht Pilatus? Er bietet Jesus an zur Freilassung, aber die Leute fordern die Freilassung des Barabbas. Und jetzt kommt noch was Seltsames. Der Mann, der das Sagen hat, fragt dann das Volk, ja, was soll ich denn mit dem tun, den er den König der Juden nennt? Pilatus gibt Jesus sozusagen in die Hände der Juden. Und Pilatus hat längst durchschaut, hier geht es schlichtweg um Neid. Aber was jetzt geschieht, hat für mich ja so ist wie ein Symbol für das, was nachher kommt. Da ist nämlich ein Gefangener, vielleicht ein Mörder, jemand, der im Grunde verurteilt ist. Das ist ein Verbrecher, Barabbas. Und da ist Jesus, der Heilige, der nichts getan hat, was eines Verbrechens würdig ist. Und politisch geschieht hier schon etwas ganz Besonderes, nämlich der große Rollentausch. Jesus wird gefangen genommen und der Verbrecher geht frei aus. Der hat auf seinem irdischen Leben neu die Freiheit geschenkt bekommen. Aber merkt ihr, dass das sozusagen nur eine Vorahnung von dem ist, was geistlich geschehen würde? Die Verbrecher, die schuldig Gesprochenen, die wirklich gefangen sind durch ihre Sünde, würden freikommen, weil Jesus ans Kreuz gehen würde, weil Jesus die Rolle des Schuldigen auf sich nehmen würde. Manchmal denke ich, der erste Mensch, der mit Jesus sozusagen in den Himmel ging, war der Verbrecher am Kreuz, der gesagt hat, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat gesagt, du, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber bei dem, was hier geschieht, auf rein politischer Ebene, Barabbas kommt frei, da kann ich es auch sagen, Jesus, im Grunde bin ich Barabbas. Ich bin frei gesprochen und du bist dafür zum Verbrecher gemacht worden. Der Verbrecher kommt frei, der Unschuldige geht in den Tod. Das gilt nicht nur für Barabbas. Jesus wollte alles tauschen. Und Jesus hat alles für uns getauscht. Die ganzen Rollen. Von Anfang an. Gott wurde Mensch. Jesus hat das alles auf sich genommen, was zum Menschsein gehört, um uns ganz nahe zu kommen. Und hat auf sich genommen, was zu einem beschwerlichen Menschsein gehört. Stellt euch das vor. Die Geburt auf einer Reise damals nach Bethlehem, die Geburt im Stall, sofort ausgeliefert, weil Herodes hinter ihm her war. Immer verfolgt. Schließlich wird der König zum Diener, der seinen Leuten so sehr dient, dass er das Leben für sie opfern will. Gott meinte das ganz, ganz ernst, als er Mensch wurde, wo er diesen großen Tausch vornahm, Gott wird Mensch, um uns zu erlösen, um am Kreuz für uns zu sterben. Ihr kennt diesen einen Vers vielleicht, dass jemand sagte, schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Ein Gott, Jesus Christus, um alles mit uns zu tauschen. Was hat Jesus getauscht? Er hat den Himmel eingetauscht, um auf die Erde zu kommen. Und auf die Erde zu kommen hieß, in den größten Dreck, in die größte Schuld zu kommen. Er hat seine Heiligkeit dafür eingetauscht, dass er hier ins Dunkel ging. Er blieb der Heilige, aber er ging in das tiefste Dunkel. Und nachher gestorben war, als er gestorben war, ging er bis in die Totenwelt, um Menschen zu erlösen. Er ging in den Tod, weil nur so ich und wir von unserem Tod erlöst werden konnten. Er durchlitt die Gottesferne in Gethsemane. Er, der selbst Gott war, die Ferne Gottes Vaters, weil er wusste, dass wir eigentlich in der Ferne zu Gott lebten. Und was hat er dafür eingetauscht? Weil er auf die Erde kam, ist für mich und uns der Himmel offen. Weil er in Dreck und Schuld kam und vor keiner Schuld zurückgeschreckt ist und sie alle am Kreuz getragen haben, haben wir, die eigentlich aus dieser Schuld kommen, seine Heiligkeit bekommen. Wer an ihn glaubt, wie die Bibel sagt, der ist heilig gemacht durch Jesus Christus. Jesus Christus ist uns gemacht zur Heiligung, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung. Wer daran glaubt, dass Jesus den Tod auf sich genommen hat, für die eigene Schuld, die jeder Mensch auf sich geladen hat, der hat ewiges Leben. Und wer dazu ja sagen kann, dass Jesus in die totale Gottesverlassenheit und Gottesferne gegangen ist für ihn, der ist ein Kind Gottes, das immer Zugang zum Vater hat, das in der größten Nähe Gottes lebt. Unsere Heimat ist bei Gott am Thron und Gott ist uns so nah, dass er sagt, Jesus Christus wohnt in uns. Erde für Himmel, Dreck für Heiligkeit, Tod für ewiges Leben, Gottverlassenheit für Gottes Nähe. Das ist das, was Jesus getan hat. Das ist der große Tausch. Und ich denke, das kann jeden trösten, der im Moment den Eindruck hat, da ist so ein bisschen Schmutz oder Dreck oder Unrat oder irgendwas, was nicht stimmig ist in meinem Leben. Kann sein, ist vielleicht auch so. Aber da ist einer, der hat alles genommen an Schuld, an Schamgefühlen, an schlechtem Gewissen, an Hoffnungslosigkeit und hat gesagt, ja, es gibt für dich die Erneuerung, du kannst jederzeit kommen oder zurückkommen. Da ist vielleicht jemand unter uns, der leidet unter all dem, was auf dieser Erde so schwierig ist und was ihn immer wieder angreift. Ja, wir leben auf dieser Erde, aber wir leben schon als Bürger, sagt die Bibel, die eigentlich im Himmel leben und jetzt aus einer Perspektive Gottes auf dieses Leben schauen und da die Chancen sehen können, die der Heilige Geist uns gibt. Und vielleicht sind da irgendwo Gefühle wie, ich bin vom Leben abgeschnitten, irgendwas ist abgetötet, irgendwas ist abgestorben. Oder vielleicht denkt auch jemand oft an den eigenen Tod. Ja, das mag so sein. Aber da ist ewiges Leben bei Gott und dieses ewige Leben ist schon in diesem Leben drin und Jesus ist der, der uns zusagt, ich will dich immer erneuern, ich will dich immer erleben, neu beleben, wo du müde bist, wo du ausgelaugt bist, wo du ausgebrannt bist. Da ist die Gottverlassenheit und für uns diese ganz neue Nähe zu Gott, dieses Einssein mit Gott. Und jeder, der das Gefühl hat, ich fühle mich so fern von Gott, ja, das ist dein Gefühl. Aber wenn du Jesus Christus nennst, darfst du wissen, das ist nur ein Gefühl. Und die Realität ist, dass Gott dir so nah ist, wie du es gar nicht vorstellen kannst. Und dass Gott schon jetzt daran arbeitet, dass deine Gefühle der Gottesferne vergehen und du wieder froh werden kannst über die Gegenwart Gottes. Jesus hat so viel getauscht, so viel für uns getauscht. Und wer durch Leiden geht, darf wissen, das Leiden gehört noch in diese Welt. Aber wer das von Gott aus sehen kann, mit Gottes Augen, weiß, dass es ein Durchgang ist. Dass wir durch Leiden oft gereinigt werden, dass sozusagen unsere geistliche Kapazität vergrößert wird, dass wir neu sehen können, was Gott für uns hat, wohin er uns führen will. Und dass dahinter eine Freude wartet, die man sich im Leid nicht vorstellen kann, die Jesus aber schon eröffnet hat. All das haben wir schon hier auf dieser Erde, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und einmal werden wir es in der Vollkommenheit sehen bei Gott im Himmel. Und deswegen heißt Passionszeit, ja, wir gucken uns das nochmal an. Aber wir wissen das Ziel, nämlich ein überfließendes Leben, das Christus uns eröffnet hat. Und wir können danken für dieses Leiden, weil wir heute schon Menschen sind, die aus dem leben, was Christus geschenkt hat, nämlich aus dem ewigen Leben. Und das wünsche ich uns allen, dass dieses ewige Leben, was wir durch Christi Tod haben, sich in unserem Leben, in den Gedanken, Gefühlen und Taten und Erwartungen und wie wir durch den Alltag gehen, immer stärker bemerkbar macht. Und ich glaube, ein Weg dafür ist, dass wir vor Gott stehen, ihm danken und ihn anbeten für das, was er damals getan hat. Amen. Jesus Christus, ich danke dir, dass von deinem Leben, von deiner Heiligkeit, von deinem Licht so viel hineinstrahlt in dieses Leben, hier auf dieser Erde schon für uns. Ich danke dir und ich preise dich, dass du ans Kreuz gegangen bist für unsere Schuld. Ich preise dich, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist, um uns in den Himmel zu bringen. Dass du Dreck und Schuld auf dich genommen hast, damit wir an deiner Heiligkeit teilhaben können. Dass du den Tod gewählt hast, damit wir Leben haben. Dass du die Verlassenheit ertragen hast, damit wir eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit dir jetzt haben. Ich preise dich, Herr, für die Basis, die das für unser Leben ist. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr aus dieser Gewissheit, aus dieser Freude leben, dass du das alles für uns getan hast. Bitte lass dass diese Freude an dir, lass sie durch diese Tage vor Ostern wieder ganz groß werden und mal uns immer wieder neu deine Liebe vor Augen. Danke, dass du so sehr liebst. Amen.